ARD.
SWR Kultur. Forum.
Und da ist es heute: Tore, Party, Politik. Was bleibt von der Fußball-EM? Am Mikrofon ist Michael Riesel. Ein letztes Spiel noch, dann ist der ganze Zauber vorbei. Spanien gegen England, das Finale der Europameisterschaft am Sonntag in Berlin. Vier bewegende Wochen gehen zu Ende, inklusive der emotionalen Achterbahnfahrt, die so ein Turnier zu bieten hat. Vom Jubel über den Einzug der deutschen Mannschaft ins Viertelfinale bis zur Katerstimmung nach dem geplatzten Traum vom Titel bei der Heim-EM. Zurück bleiben Bilder von ausgelassenen Schotten und hüpfenden Holländern, von aberkannten Toren und erschöpften Stars, von überschwemmten Stadien und nationalistischen Gesten. Die EM 2024 in Deutschland. Was war das für ein Turnier? Fragen wir in diesem Forum bei SWR Kultur, und das tun wir mit Rainer Moritz, Leiter des Hamburger Literaturhauses. Herr Moritz, manche hatten sich von dieser EM im eigenen Land ein neues Sommermärchen erhofft, andere hatten ein Trauerspiel befürchtet. Wo sind wir am Ende gelandet?
Na, vielleicht ungefähr in der Mitte. Ich habe dieses Herbeireden eines Sommermärchens immer ein wenig lächerlich empfunden. Man wollte unbedingt etwas wiederholen wie 2006. Wir wissen alle, Märchen lassen sich selten wiederholen. Aber es war auch auf gar keinen Fall für mich ein Trauerspiel. Es war eine EM, die von guter Stimmung gezeichnet war, mit den Auswüchsen, die Sie teilweise schon angesprochen haben. Also eher bei Sommermärchen als bei Trauerspiel.
Alina Schwärmer arbeitet als Sportjournalistin bei der Tageszeitung Taz. Frau Schwärmer, von keinem deutschen, sondern einem europäischen Sommermärchen schreibt heute der Spiegel. Gehen Sie damit?
Nein, europäisches Sommermärchen, das finde ich ein bisschen zu viel gesagt. Und ich glaube auch, dass es ein Turnier war, was ja von einer ganz merkwürdigen Atmosphäre begleitet gewesen ist, weil wir ziemlich parallel die Auswüchse des Aufstiegs der neuen Rechten in Europa erlebt haben, weil man mitgefiebert hat bei dieser Wahl in Frankreich, weil wir rund ums Turnier durchaus nicht nur unter deutschen Fans, sondern unter ganz vielen verschiedenen Fangruppen rechtsextreme Zeichen zum Beispiel erlebt haben. Und das war ja ein ganz, ganz interessanter Widerspruch, dass man einerseits diese Euro abgefeiert hat und gleichzeitig da immer mehr Menschen sind, die nicht nur Europa, sondern auch Demokratie beispielsweise in Frage stellen. Und das war eine ganz, ganz merkwürdige Gleichzeitigkeit, fand ich, an diesem Turnier. Und bei einem europäischen Volksfest, da würde ich nicht mitgehen, nein.
Ja, Dirk Schümer, Weltjournalist und Buchautor. Irgendwie ist das schon irre. In Gaza und in der Ukraine sterben Menschen im Krieg. Amerika, so befürchten es manche, ist auf dem Weg in die Diktatur. In Europa sind, Frau Schwärmer hat es gesagt, Rechtsaußenparteien auf dem Vormarsch. Und was machen wir? Veranstalten eine EM. Waren die Bedingungen für ein unbeschwertes Fußballfest jemals schlechter?
Naja, es ist, kann er auch umgekehrt sagen, Panem et Circenses. In schlechten Zeiten wollen die Leute feiern. Ein bisschen erinnert es natürlich ans alte Rom, wo die Wagenrennen kommentiert werden, während das Imperium zusammenbricht. Aber gleichzeitig würde ich es jetzt auch nicht so hochhängen. Menschen leben ihren Alltag. Man kann ja auch umgekehrt sagen, die Kraft europäischen Zusammenhaltes bei dem Spiel mit der großen Identifizierung der Leute, meistens friedlich, meistens demokratisch, ist doch immerhin auch ein gutes Zeichen. Also genau, wenn ich jetzt sehe, wie die Holländer feiern und wenn wie kleinere Länder wie Albanien oder Schottland auf die Bühne kommen und sich ganz stolz dabei zeigen, dann kann man natürlich sagen, ist alles von gestern, Nationalismus darf nicht sein. Dann darf man so ein Turnier nicht ausrichten. Man kann aber natürlich auch sagen, es ist eine Art Parade des Amüsements der Leute, miteinander sich zu zeigen und miteinander Wettkämpfe zu machen. Olympia ist ja auch nicht viel anderes. Und das, ob man nun sagen kann, es ist immer Krieg irgendwo auf der Welt, dann kann man es gleich lassen. Wenn man es veranstaltet, finde ich, sollte man es so machen wie hier, möglichst friedlich, möglichst, und es nicht so riesig hochzuhängen politisch. Also wenn man den Fußball jetzt direkt gleichschaltet mit Wahlen, mit politischen Entwicklungen, dann ist eigentlich in jedem Land immer, müsste man eigentlich alle Spiele abblasen. Es sind immer zwei, drei auf der Tribüne, die irgendwas Blödes machen, dann kann man es lassen.
Also diese politische Einbindung, da würde ich Dirk Schümer recht geben, war immer gegeben, wenn Olympische Spiele in den letzten 20, 30 waren. Es gab immer Umstände, die sozusagen nicht mit dem Sport eigentlich zusammengepasst haben, aber wenn man es macht, dann sollte man es so machen. Aber es war schon auffällig, es wurde ja teilweise gerade schon angesprochen, dass es stärker als in der Vergangenheit von politischen Gesten, von politischen Äußerungen begleitet war. Ob wir an den Wolfsgruß des türkischen Spielers denken, der dann gesperrt wurde, was Präsident Erdogan so sofort wieder als politisches Zeichen gedeutet hat. Wenn wir darüber nachdenken, plötzlich hat ein Spieler, der unglücklich auf dem Feld agierende Kylian Mbappé, ein politisches Zeichen vor den Wahlen gegeben. Das hat es, wenn ich mich recht erinnere, nicht so oft gegeben, dass so explizit etwas begleitet war, auch von Gesten, die nicht unbedingt sportlich waren. Das berühmte Beispiel, dass der arme spanische Spieler, der dieses Hand oder dieses Nicht-Hand begangen hat, ausgepfiffen wurde bei jedem Ballkontakt. Ja. Genau, das hat es in der Form auch nicht gegeben. Also es war schon begleitet, dieses Turnier, wenn man genau hingesehen hat, von mehr nationalistischen, auch feindlichen Tönen, als es eigentlich für so ein vermeintliches Sommermärchen richtig wäre. Mhm.
Frau Schwärmer, das Runde ist politisch, auch wenn UEFA und FIFA immer das Gegenteil behaupten. Das fängt bei chinesischen Sponsoren an und hört bei der wieder auferstandenen Impfdebatte um Joshua Kimmich nicht auf. Was auffällig war bei dieser EM, wir haben es schon gehört, waren Spieler und Trainer, die sich bewusst als politische Akteure verstehen. Kylian Mbappé zum Beispiel, wenn er vor dem Rassemblement National warnt, oder Ralf Rangnick, wenn er als Trainer der Österreicher sagt, man müsse auf dem rechten Auge wach bleiben. Ist das eine gute Entwicklung?
Das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die anzeigt, wie dramatisch sich politische Entwicklungen in letzter Zeit zugespitzt haben. Also es ist auch einfach ein Symptom einer Krisenzeit, dass sich auch Fußballer und Menschen, die im Fußball arbeiten, offenbar so bedroht fühlen und so unter Druck gesetzt fühlen, dass sie sich entscheiden, sich öffentlich-politisch zu äußern. Das ist natürlich jetzt auch nicht so neu. Also wir haben gerade mit der WM in Katar ja eine WM gehabt, in der auch wahnsinnig viel politisch diskutiert worden ist. Aber ich glaube, bei dieser EM hat man schon ganz stark gespürt, wie der Aufstieg des Rechtsextremismus sich auch auf den Fußball auswirkt. Wir haben ja den Wolfsgruß gerade schon angesprochen, aber es gab ja auch immer wieder Vorfälle von Hitlergrüßen auf Fanfesten zum Beispiel. Es gab dieses unselige Lied von Gigi D'Agostino mit der bekannten Umdeutung beispielsweise von österreichischen Fans. Also da kann man, finde ich, jetzt auch nicht nur auf die türkischen Fans zeigen, sondern das war im Grunde was wir quer durch die Fanlager gesehen haben. Auch, das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, die vielen Konfliktlinien zwischen albanischen, serbischen und kroatischen Fans. Und ich glaube, dass dann ein Mbappé sich äußert, was sehr, sehr gut war, was ich ein starkes Zeichen fand. Das ist so ein bisschen die andere Seite dieser Medaille.
Aber gleichzeitig ist natürlich auch so, dass alles hochkommt. Das ist eben, das ist die Realität. Man kann natürlich dann, der Fußball ist keine Gegenwelt, sondern er spiegelt all das wider. Man kann nicht hoffen, dass das alles unter den Teppich gekehrt wird. Wenn sich jetzt Albaner und Serben in den Arm nehmen, ist es natürlich nicht die Widerspiegelung der politischen Situation zwischen diesen beiden Ländern. Ich finde dann immer, der Fußball ist dadurch auch glaubwürdig, dass er auch schlechte Dinge hervorbringt. Er enthält auch schlechte Dinge. Es wird gefoult, es wird psychologische Kriegsführung betrieben. Wenn ich den Fußball natürlich als Utopie begreife, muss ich sauer sein, wenn sowas passiert. Wenn ich den Fußball aber als Abbild unserer Realität sehe und dadurch ist er auch besonders beliebt, dann muss ich es eben kopfschüttelnd meinetwegen oder widersprechend, aber ich muss es hinnehmen, weil das ist die Wirklichkeit, die uns umgibt. Die ist leider im Moment nicht schön und der Fußball hat diese unschönen Züge jetzt eben auch in sich.
Aber stärker ist,
glaube ich, glaube aber ganz kurz, das ist nicht nur ein Abbild der Wirklichkeit, sondern auch etwas, was auf Wirklichkeit wirkt. Und das ist bei diesen Nationenturnieren, glaube ich, ganz, ganz entscheidend für die Debatte. Und diese Entwicklungen haben wir ja auch sehr, sehr schön in den Studien gespiegelt bekommen, die damals nach der WM 2006 erschienen sind. Zum Beispiel diese Heidmeier-Studie, die festgestellt hat, dass Leute nach diesem viel zitierten Sommermärchen sich nationalistischer, sich abwertender gegenüber Fremdem geäußert haben als vorher in den Befragungen. Das heißt, diese Nationenturniere, die wir spielen und diese Überhöhung der eigenen Nation, das wirkt auch auf die Realität. Also Fußball ist nicht nur was, was die Realität spiegelt, sondern was auch wieder auf die Realität wirkt. Und was auch durchaus, wenn man jetzt auf die deutsche Debatte guckt, dieses viel zitierte, unverkrampfter Patriotismus-Ding, was durchaus auch gewissen späteren AfD-Argumenten Vorschub geleistet hat.
Dann wollen Sie also, dass nicht gespielt wird?
Nein, aber ich finde, man muss das in der Debatte mit einschließen und man kann ja auch durchaus fragen, ob Nationenturniere die klügste Art und Weise sind, solche Turniere abzuhalten. Also man könnte ja zum Beispiel auch hingehen und sagen, lass uns doch mal die Teams mischen. Also lass uns verschiedene Töpfe aufstellen, zum Beispiel nach Fähigkeit der SpielerInnen, ja, und dann werden die Teams neu zusammengemischt Und dann spielt man mit relativ gleich starken Teams eine tatsächliche Europameisterschaft.
Das schlagen Sie der UEFA mal, vor, dass wir, da werden Sie weit mitkommen.
Das ist ein sehr drolliger Gedanke, den ich nicht ganz so ernst nehmen kann. Ich bin völlig bei Ihnen. Man muss sehr unterscheiden, wie wird Nationalismus geäußert auch. Da gibt es große Unterschiede, auch wie die Nationen sich selber feiern. Dann könnte man sagen, die Schotten hatten sowieso keine Chance. Deswegen waren die so grundfröhlich und haben einen, wie ich fand, sehr sympathischen, in Anführungszeichen, Nationalismus an den Tag gelegt. Da gibt es große Unterschiede und da gibt es auch völlig übertriebenen Nationalismus. Das ist bei Ländern, bei solchen Turnieren, wo Nationen gegeneinander spielen, nicht zu vermeiden. Aber ich glaube, um den Faden von vorhin nochmal aufzugreifen, ich glaube, es ist anders geworden als früher, dass sich Funktionäre, dass sich Spieler auch selber politisch äußern. Man hat vor vielen Jahrzehnten immer die Marschroute ausgegeben, das habe nichts miteinander zu tun. Manche erinnern sich noch an die WM 1978 in Argentinien, als der DFB versucht hat zu mauern, überhaupt keine politische Diskussion über die Regierung in Argentinien zuzulassen. Das hat sich geändert. Und wenn sich jemand wie Ralf Rangnick auch so klar positioniert, dann ist das ein neues, ich erstmal finde, gutes Zeichen.
Aber gerade erlebt Toni Kroos zum Beispiel, Herr Schümer, einen Shitstorm von links, weil er in einem Podcast gesagt hat, er würde seine Tochter nach 23 Uhr lieber nicht in einer deutschen Großstadt rauslassen. Das würde er lieber in Spanien machen. Was manche ihm dann eben als Kritik an der deutschen Migrationspolitik auslegen. Also politische Statements ja, aber nur bei richtiger Gesinnung.
Toni Kroos ist einfach ein kultivierter Mensch. Also wenn man in Spanien leben kann, in Madrid, in einer schönen großen Villa mit viel Geld, wieso soll er da weggehen? Ich finde, das ist per se, man braucht sich nicht zu rechtfertigen, nicht in Deutschland zu leben. Der deutsche Bundestrainer Nagelsmann hat sich gerade ein Haus in Tirol gekauft. Und auch das Statement von Mbappé über die politische Entwicklung in Frankreich, so bedauernswert die sein mag, ist natürlich nur mit einem Körnchen Salz zu genießen, weil er gerade mit dreistelligen Millionenbeträgen nach Madrid ausgewandert ist. Also man darf diese Fußballer jetzt wirklich nicht zu politischen Aktivisten verklären. Ich stehe da lieber an dem Satz von Robert Lewandowski, Fußball ist Kapitalismus pur. Und wenn die UEFA pro Minute 300.000 Euro erzielt durch Werbeeinnahmen vom Fernsehen, dann kann man jetzt nicht so tun, als ob das so eine Art Versammlung guter politischer Aktivisten und moralischer Vorbilder wäre. Ich bleibe dabei, der Fußball enthält auch seine negativen Seiten. Und es ist perverserweise, sind die auch ein Grund, warum es funktioniert. Wenn es nur ein, wie ist ja nett, von so einem Turnier, wie Frau Schwärmer das gewollt hat, kann man ja mal abhalten. Ich möchte wissen, wie viele Leute dann am Ende zugucken würden. Vielleicht nicht mal sie selber.
Frau Schwärmer, wenn wir das Sommermärchen 2006 mal positiv lesen, dann war diese WM im eigenen Land etwas, wo die Deutschen verwundert in den Spiegel geschaut haben. Schau an, wir können ja feiern, wir können gute Laune haben, eine Deutschlandfahne schwenken, ohne gleich Rassisten zu sein. Es gibt mehr als die teutonischen Tugenden von Kampf und Härte. Es geht auch leicht. Was haben wir bei diesem Turnier über uns gelernt?
Ja, das habe ich ja eben schon angesprochen. Ich glaube, diese Erzählung, es geht auch Patriotismus leid, das war eine totale Illusion. Also es haben mehrere Studien nachher festgestellt, dass es eben kein Patriotismus leid war, weil in diesem Patriotismus durchaus auch damals ein, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, Nationalismus gesteckt hat, weil Fremdenfeindlichkeit deutlich zugenommen hat. Und da haben wir noch nicht darüber gesprochen, was solche Turniere sonst noch mit sich bringen, zum Beispiel einen massiven Anstieg von häuslicher Gewalt gegenüber Frauen, was auch damals 2006 beobachtet worden ist. Und ich glaube, ich kann das Narrativ nicht teilen, dass wir da so eine viel entspanntere und freundlichere und schönere Nation kennengelernt haben. Und zu dem, was wir eben diskutiert haben, nochmal zu meinem Vorschlag. Ich glaube, das zeigt wieder, wie wenig Vorstellungskraft eigentlich der Fußball hat und wie sehr sich auch ganz viele Fans damit zufrieden geben, wie die Dinge jetzt sind, obwohl wir ja eigentlich alle strukturellen Möglichkeiten haben, Fußball zu gestalten. Von den realpolitischen Widerständen abgesehen, ja. Und ich glaube, dass inhaltlich, dass das total wichtig ist, nicht zu differenzieren zu stark zwischen einem schönen Patriotismus der Schotten und irgendwie einem bösen Patriotismus der Albaner, sondern darauf zu gucken, wie wirken solche Nationenturniere grundsätzlich.
Ich würde die Frage trotzdem gerne mal weitergeben an Dirk Schümer. Wie hat sich denn Deutschland bei diesem Turnier präsentiert in den letzten Wochen? Da waren ja Zehntausende ausländische Fans bei uns und den Eindruck, den viele von denen mit nach Hause nehmen werden, ist, wer mit dem Zug in Deutschland unterwegs ist, der sollte viel Zeit einplanen und zum Bezahlen hat man besser Bargeld dabei. Hat sich Deutschland als Gastgeber blamiert?
Ein bisschen schon, aber es ist eben so, wie es ist. Das merken ja auch viele Touristen in Deutschland und jetzt sind es halt noch ein bisschen mehr. Und die holländische Mannschaft wollte groß mit dem Zug von Wolfsburg anreisen. Der Zug ist ausgefallen, sind sie mit dem Flugzeug geflogen. Also die ökologischen Ziele, das haben jetzt wohl alle Europäer gelernt, die Heeren in Deutschland, schaffen die Deutschen selber nicht nach ihren eigenen Vorstellungen zu verwirklichen. Ich habe heute Morgen noch in der holländischen Zeitung gelesen, die sich kaputt lachten, dass der Deutschland-Taktplan mit den Zügen, die alle halbe Stunde fahren sollen, jetzt auf 2070 verlegt worden ist, wo der Reporter nur schrieb, viel Glück für alle, die es noch erleben dürfen. Das heißt, Deutschland ist da wirklich eine Lachnummer, aber das ist es in internationaler Hinsicht in ganz vielen Punkten, dass sie Atomkraft abschaffen und es dann aus Frankreich importieren, so diese Dinge. Die sind jetzt nur wieder mal schön ins Rampenlicht gekommen. Also da sollten die Deutschen gelassen mit umgehen. Italiener tun das ja schon lange und werden ein bisschen für ihre marode Infrastruktur und ihre laxe Organisation ausgelacht. Jetzt ist halt von Made in Germany und deutscher Gründlichkeit nicht mehr viel übrig und das ist nun mal halt auch so.
Ja, Herr Moritz, wir müssen gerade unschöne Dinge über uns lesen. Effizienz, Zuverlässigkeit, Funktionalität, keines dieser Klischees über die Deutschen hat sich bei dieser EM als wahr erwiesen. So sieht es die ehrwürdige New York Times. Das kratzt am Selbstbild, oder?
Ja, aber wie Herr Schümer es gerade gesagt hat, das ist ja vielleicht auch gar nicht so abträglich. Früher hat man immer darüber beklagt, dass die Deutschen so gut funktionieren, dass sie so voller Disziplin sind, voller Härte sind, dass da kein Ausweichen, kein Lavieren möglich ist. Nun haben wir nicht freiwillig, die Deutsche Bahn ist ja das Musterbeispiel dafür, es plötzlich anders gezeigt. Das finde ich nicht so tragisch. Das hat, glaube ich, jedes Land. Wir tun ja auch nicht so, als sei in Katar alles wunderbar gewesen. Ich glaube, damit kann ich ganz gut leben. Die Organisation hat funktioniert, die Spiele haben funktioniert, die Fans wurden darauf hingewiesen, dass das Bier zu stark ist. Auch das hat im Vorfeld funktioniert. Ich glaube, wir sollten auch noch mal kurz über Fußball sprechen, auch auf dieses Sommermärchen zu 6 noch mal zurückzukommen. Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen einem Patriotismus, der nach innen wirkt und der nach außen wirkt. Nach außen hat sich Deutschland damals, das habe ich noch gut in Erinnerung, wirklich sympathischer dargestellt, als viele es dachten im Ausland. Die Deutschen sind doch vielleicht anders, als man es ursprünglich immer wieder vermutet hat. Aber vor allem war damals auch der Fußball ein Argument dafür, dass Deutschland plötzlich wieder beliebter wurde. Wir erinnern uns noch an die dürftigen Zeiten vor 2006, als Erich Ribbeck Bundestrainer war. Die Deutschen haben so schlecht gespielt und dann kamen Löw und Klinsmann, der Obermotivator, und plötzlich wurde auch wieder anständig Fußball gespielt. Und das hat die deutsche Mannschaft bei dieser EM auch hinbekommen, dass sie den Nagelsmann-Schub hatte und plötzlich auch wieder ansehnlich Fußball gespielt hat und nicht so furchtbar Angsthasenfußball.
Ja, da kriegte Deutschland dann sogar auf einmal eine ganz gute Presse, weil sie gesagt haben, die spielen ja so südlich. Insoweit das kann man dann ja zusammenpassen. Die Bahn fährt so wie in Kalabrien und die Mannschaft spielt wie eine spanische Mannschaft. Das ist ja dann so ein bisschen mittelmeerischer Charme. Das kann man mit etwas Zynismus dann ja sogar beklatschen.
Es hat Vor- und Nachteile, genau. Genau.
Frau Schwärmer, Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die hat vor der EM gesagt, oberste Priorität habe das Thema Sicherheit. Dass dieses ganze Spektakel, über das wir jetzt schon geredet haben, einigermaßen friedlich über die Bühne gegangen ist, ohne größere Ausschreitungen, ohne Terroranschläge. So traurig das klingt, aber das ist ein Erfolg, oder?
Ja, das ist ein Erfolg. Ich glaube, auch das Thema muss man immer zweischneidig betrachten. Es gab ja gerade die schöne Recherche dazu, warum das für die UEFA eigentlich so attraktiv ist, nur elektronische EM-Tickets zu haben, ja, weil man dann die ganzen Bewegungsdaten der Fans schön mit beobachten kann und an Polizei weitergeben kann. Das heißt, so eine EM hat auch immer die Mitwirkung, dass neue Sicherheitskonzepte in Anführungsstrichen ausprobiert werden, dass geschaut wird, wie weit man da gehen kann. Es gab ja zum Beispiel auch Proteste dagegen, dass rund um die Stadien politische Kundgebungen verboten waren. Das heißt, das ist auch ein Eingriff in demokratische Rechte erstmal. Das heißt, ich glaube, das ist so ein bisschen zweischneidig zu beurteilen. Also erstmal ist es natürlich total begrüßenswert, dass nichts Schlimmes passiert ist bei diesem Turnier und hoffentlich in den nächsten Tagen auch nichts Schlimmes mehr passieren wird. Und gleichzeitig ist das für Verbände und für Polizei aber doch immer auch eine Möglichkeit, repressive Maßnahmen auszuprobieren.
Herr Schimmer, jetzt hat Nancy Faeser noch was gesagt, nämlich, dass sie hofft, dass dieses Turnier den Zusammenhalt in der Gesellschaft stärken würde. Das klingt nach einer Sonntagsrede, ist aber vermutlich etwas, wo viele mit dem Kopf nicken würden und sagen würden, ja, ein Schuss mehr Solidarität, mehr Gemeinschaftsgefühl, das täte dieser Gesellschaft gut. Hat uns denn die EM ein Stück weit miteinander versöhnt?
Ich sehe das jetzt nicht so von der Stimmung mit 2006, was wir jetzt nicht ohne Grund immer wieder zitieren, vergleichbar, wo die Leute hupten und fröhlich über die Straßen fuhren und Deutschland nun auch rechtzeitig ausschied, um nicht im Rausch des Sieges dann doch wieder eine unangenehme Seite zu zeigen. Davon war dieses Mal gar nichts. Also damals war es so, dass man von den Fahnen nur so umgeben war. Ich wohnte in Italien, war in Deutschland, dachte, was ist das denn für ein Land? Hier ist ja nur noch Party und Spaß. Und diesmal ist es so, dass man sich anstieß und sagt, oh, guck mal, da hat ja einer tatsächlich eine Fahne rausgehängt. Das war die ganz große Ausnahme. Und das kann man gut oder schlecht sehen. Ich denke mal, wenn die Frau Faeser das sagt, ist es so ein bisschen Pfeifen im Walde, weil die Politiker in der momentan sehr gespaltenen Gesellschaft alle Strohhalme nehmen, um irgendwo was Schönes zu finden. Und da ist diese AM meiner Meinung nach mit überfrachtet gewesen. So doll war die Stimmung nicht. Es ist organisatorisch einigermaßen gelaufen. Der deutsche Fußball war viel besser, als es viele befürchtet haben. Und mehr sollte man daran nicht festmachen.
Mhm. Herr Moritz, und wenn Leute wie Björn Höcke sagen, sie können sich nicht mehr mit der deutschen Nationalmannschaft identifizieren, ist das dann ein gutes Zeichen?
Das ist mir wurscht, ehrlich gesagt, was Herr Höcke denkt. Das ist ja auch Äußerung, die wir seit Jahren hören. Es darf eigentlich keine Spieler da geben, die nicht in Deutschland geboren sind. Das ist die übliche AfD-Rede. Die sollte man, glaube ich, nicht so ernst nehmen. Die ist auch nicht neu jetzt bei dieser EM aufgekommen. Nein, ich glaube, was Frau Faeser gesagt hat, ich sehe das wie Dirk Schümer, das ist ein klassischer Sonntagsredenappell, den ich auch nicht verspürt habe. Ich wüsste nicht, wodurch jetzt der Zusammenhalt in unserer Gesellschaft stärker geworden sei in den letzten 3 Wochen, was da geschehen ist. Ich freue mich, dass der Fußball gut funktioniert hat, dass wir bestimmte Entwicklungen auch auf dem Feld gesehen haben, also auch Fußball kulturmäßig, das Abschaffen dieser ständigen Meckereien, dieser Rudelbildungen um den Schiedsrichter, das kam vorher ganz kurz auf, das wird sich jetzt überall durchsetzen, also auch solche in Anführungszeichen sportkulturellen Entwicklungen, die habe ich positiv wahrgenommen. Für unsere Gesellschaft wüsste ich nicht, was wenn wir in 2 Wochen darüber sprechen, dass sich irgendetwas durch diese EM zum Positiven oder auch zum Negativen dadurch geändert hätte.
Mhm. Frau Schwärmer, der Versuch, dieses Turnier von rechts zu kapern, eben durch solche Aussagen von Höcke oder eben auch von Krah, ist der gescheitert?
Das hat nicht besonders funktioniert, meiner Wahrnehmung nach. Das hat aber immer auch was damit zu tun, ob das deutsche Männernationalteam gut spielt oder schlecht spielt. Bei dem Turnier haben sie relativ gut gespielt, bei dem Turnier sind sie relativ weit gekommen, zumindest weiter, als die meisten Menschen noch vor einem halben Jahr befürchtet haben. Und dementsprechend ist, glaube ich, die AfD einfach nicht so durchgedrungen mit diesem Narrativ, wobei man trotzdem auch darauf hinweisen muss, es gab ja zum Beispiel vor einigen Monaten, was sich auch bis jetzt durchzieht, diesen wahnsinnig erfolgreichen Versuch von Julian Reichelt, Antonio Rüdiger zu diffamieren, mit diesem angeblichen IS-Finger. Also es gibt da durchaus rechte Narrative, die auch ein Stück weit in den Mainstream durchgedrungen sind. Aber ich glaube insgesamt dadurch, dass das Team eine recht positive Stimmung versprüht hat, dadurch, dass das Team auch untereinander sehr harmonisch agiert hat, ist das nicht so wahnsinnig stark in den Vordergrund gerückt.
Hm. Dann schauen wir doch mal aufs Sportliche, Herr Schümer. 24 Mannschaften waren bei dieser Europameisterschaft mit dabei, darunter Neulinge wie Georgien, Titelverteidiger Italien oder der ewige Geheimfavorit Belgien. Was für ein Fußball haben wir erlebt?
Es gab eigentlich 2 Richtungen. Es gab die Zerstörer, die keinen Fußball spielen wollten. Frankreich ist damit die letzten Jahre sehr, sehr weit gekommen. Es hat mich sehr gefreut, dass das dieses Mal nicht geklappt hat. Und es gab aber dann eben doch die Entwicklung, allen voran Spanien, war der große Favorit auf den Titel, die aus einem hervorragend ausgebildeten, auch zum Teil sehr jungen Spielerpotenzial schöpften und damit einen Angriffsfußball gespielt haben, der mir gut gefallen hat. Das ist eigentlich sehr schön, wenn man ein Turnier sieht, wo eigentlich alles nur mit Elfmeterschießen und 0-0 und es kommt am Ende die größten Maurermeister stemmen dann den Pokal in die Höhe. Da habe ich dann als Sportsenthusiast keine Freude dran. Und dieses Mal ist es so, dass mit England ist nun relativ da reingerutscht, aber gestern gegen die Niederlande haben sie auch mal ganz gut angegriffen und verdient gewonnen. Vorher hätte ich noch gesagt, das ist so die einzige Verhinderungsmannschaft, die es weit gebracht hat. Aber auch Länder wie die Türkei, die einen Wahnsinns-Angriffsfußball zum Teil schutzlos anrennend gespielt haben. Österreich, die sehr kultivierten Passspiel und die Schweiz, das waren meine beiden Geheimfavoriten, die sind wie immer ausgeschieden. Wenn ich auf ihn setze, dann ist es eigentlich immer so, dass das nicht klappt. Also da bin ich eigentlich von diesen Entwicklungen Schweiz, Österreich, Deutschland, Türkei sehr einverstanden und Länder wie Belgien, Portugal, die nichts Kreatives auf die Reihe gekriegt haben, sind dann auch verdient ausgeschieden. Sportlich kann ich nur sagen, wenn jetzt noch Spanien nach einem mitreißenden Spiel 4-3 gewinnt, dann ist es eine richtig sportlich gute Europameisterschaft, aber auf jeden Fall im vorderen Bereich, vor allem gemessen an manchen Siegen von Frankreich, die mir überhaupt nicht gefallen. Die letzten Jahre.
Frau Schwärmer, ein bisschen ist so der allgemeine Eindruck, zu viel Defensive, zu wenig Tore, zu wenig packende Spiele. Teilen Sie diesen Eindruck?
Ja, den teile ich ziemlich. Ich möchte auch gerade noch mal einhaken zu dem, was Herr Schümer eben gesagt hat, weil wir haben schon gesehen, wenn wir uns jetzt gerade das Halbfinale angucken, dass mit Frankreich, England und den Niederlanden da drei Teams standen, die nicht überzeugt haben. Und mit Frankreich und England eigentlich auch sogar zwei Teams, denen man es echt gewünscht hat, dass sie rausfliegen würden. Und ich finde, das hat man schon gemerkt bei diesem Turnier. Also ich finde, wir hatten eine relativ ansehnliche Vorrunde. Wir hatten eine ganze Reihe von Underdogs, die recht stark agiert haben. Wir haben gerade schon die Georgier angesprochen, die total mitreißend waren. Die Slowaken haben das auch stark gemacht zum Beispiel. Die waren ja auch kurz davor, die Engländer tatsächlich rauszuschmeißen.
Ja, schade, schade.
Und dann im weiteren Verlauf des Turniers ist das leider immer weiter abgeflacht.
Das ist doch immer, ist doch immer so.
Na, das fand ich bei diesem Turnier schon extrem. Und ich finde, das sieht man auch letztlich in diesen ganzen VAR-Entscheidungen, die wahnsinnig viele Spiele entschieden haben.
Der Videoassistent.
Dadurch, dass es sonst nicht so viele Tormöglichkeiten gab, häufig. Also oft war es dann eben so, dass zweifelhafte Elfmeter, ob gegeben oder nicht gegeben, dann ein Spiel entschieden haben, was irgendwie sehr, sehr schade war. Und ich glaube, dass gerade dieser Frankreich-Verhinderungsfußball sich so durchgesetzt hat und andere Teams inspiriert hat, das ist irgendwie eine sehr, sehr unschöne Entwicklung.
Hat sich aber doch nicht durchgesetzt. Die Franzosen sind doch nicht im Endspiel. Das ist doch schön.
Ja, aber sie sind ins Halbfinale gekommen und zwei ähnlich spielende Teams eben auch. Und
Niederlande
ich glaube, nicht, unter großen Nationen ist das eine Entwicklung, die ich sehr, sehr bedauere. Also wenn Leute 400 Euro für ein Ticket ausgegeben haben und sich dann die Engländer angucken müssen, die tun mir leid. Ich hoffe, dass Spanien es macht im Finale.
Es gibt halt diese unterschiedlichen Philosophien. Es gibt wirklich die zwei Gruppen, die Dirk Schümer genannt hat. Es gibt halt natürlich aus verständlichen Gründen diese wahnsinnig große Angst, frühzeitig auszuscheiden, die dann bei manchen Trainern, der englische Trainer war bis zum gestrigen Spiel das Musterbeispiel dafür, aber auch Didier Deschamps hat ähnliche Äußerungen getan. Was wollt ihr überhaupt? Warum klagt ihr? Wir sind doch weit bekommen. Und bei jedem Fußballfan ist da die Seele immer zerrissen. Natürlich möchte man nicht 3x4-5 verlieren und dann ausscheiden. Selbst wenn man faszinierend gespielt hat. Das gefällt zwar, aber natürlich möchte der Fußballfan auch, dass seine Mannschaft, egal ob eine Ländermannschaft oder eine Vereinsmannschaft, weit kommt. Und die Franzosen und die Engländer haben diese Politik betrieben. Wir werden uns durchmauern, wir lassen wenig zu und hoffen dann, dass wir weit kommen. Das hat ja auch fast geklappt. Bei den Franzosen war ich auch sehr froh, drum bei aller Sympathie, dass das nicht geklappt hat. Und dann gibt es die Länder, die forsch versuchen zu spielen, die sollen sich nicht einengen lassen durch den Ergebniszwang. Und da haben wir, glaube ich, auch sehr viele positive Beispiele gesehen. Bei den Engländern ist es wirklich etwas paradox. Ich habe versucht, vor dem gestrigen Spiel Menschen zu finden, die England ein Weiterkommen gewünscht haben. Ich habe niemanden gefunden. Es gab auf T-Online einen Kommentar, wo einer es versucht hat, ein Journalist. Das war aber geradezu lächerlich zu lesen, warum er jetzt für England plötzlich war. Und dann ausgerechnet in diesem Spiel gestern zeigen die Engländer zum ersten Mal bei dieser EM einen halbwegs ansehnlichen Fußball und geben sich etwas Mühe. Also das ist wirklich diese zwei Philosophien, die da aufeinander stoßen. Für mich war beispielsweise auch Belgien wieder eine große Enttäuschung, weil die eigentlich das Potenzial haben, anders zu spielen. Und sie haben teilweise erbärmlichen Mauerfußball gespielt und das mit den Spielern, die sie haben. Also da klaffen diese beiden Kulturen aufeinander. Fußball ist ein Ergebnisfußball, das ist das Paradox. Mit schönen Spielen kommt man manchmal weit, das sind dann die schönsten Momente für die Fans, aber eben nicht immer.
Diese Entwicklung, dass auch große Mannschaften wie Frankreich oder England eher defensiv aufgestellt sind, Herr Schümer, ist das auch ein Indiz für mehr Ausgewogenheit? Also dass es eben nicht mehr die Fußballzwerge gibt, die Schießbuden Europas, die Mannschaften, die man einfach mal so vom Platz fegt?
Ja, es ist natürlich auch Verlieren verboten in dieser riesige Druck vom Boulevard. Politik lädt es auf, sehr viel Geschäft ist dahinter, die ganzen Werbekunden. Den Druck möchte man natürlich auch nicht aushalten. Und dann neigt der Mensch immer unter großem Druck. Druck auch zur Vorsicht und zur Defensive. Umso höher ist es zu bewerten, dass es nicht alle so mitgemacht haben. Also wenn Spanien jetzt das bis jetzt so überzeugt hat, ist es eben ein Zeichen, dass man auch anders damit umgehen kann. Und ich finde auch im europäischen Vereinsfußball, es sind beide diese Sachen zu sehen. Aber schauen Sie nach Leverkusen, die deutscher Meister geworden sind, die haben das auch nicht mit einem Mauerfußball, sondern mit mitreißendem Kampf und sehr hervorragender Taktik und guten Leuten gemacht. Ich sehe das nicht so negativ. Das ist dann eben, sind eben zwei Systeme, die aufeinander prallen. Ich erinnere mich an meine Jugend lang zurück in den 80er Jahren, als Deutschland fast immer ins Endspiel kam und so Kopfbälle reingewuchtet hat, irgendwie noch in der 92. Minute. Die gegnerischen Stürmer wurden zur Not vom Torwart umgetreten. Und dann war Deutschland im Endspiel und man hielt sich die Hände vors Gesicht und dachte, nein, wie furchtbar, das ist doch eigentlich peinlich. Die spielen so grottenschlecht an Rumpelfußball, sagten die sogar selber dazu. Da ist doch jetzt eigentlich ein bisschen besser geworden. Es ist A, nicht mehr so brutal, B, nicht mehr so zynisch. Und die, die ganz zynisch waren, die haben sich fast alle jetzt schon die Rückfahrkarte gekauft. Also kann ich jetzt nicht, es ist zumindest ein bisschen besser, als es mal schon mal war. Hm.
Frau Schwemmer, es war ja auch eine EM der alternden Stars. Modric mit 38, Ronaldo mit 39, Toni Kroos, die werden wir alle bei solchen Turnieren nicht mehr sehen. Auf der anderen Seite die großen Stars, die nachkommen, wie Mbappé oder Bellingham, die blieben eher blass. Fehlte bei dieser EM die individuelle Klasse?
Ich glaube nicht, dass die individuelle Klasse fehlte. Ich glaube, wir haben eher eine relativ ausgeglichene EM gesehen. Dass jemand wie Mbappé enttäuscht hat, das hat ja auch Gründe, unter anderem durch seinen Nasenbruch und dass er mit dieser Maske spielen musste, wo er irgendwie die Hälfte vom Spielfeld nicht sehen konnte. Also da gab es schon auch Gründe für. Und ich glaube, wir haben gleichzeitig aber gerade bei Spanien total viele neue aufregende Spieler gesehen.
Ja.
Also Nico Williams war super, Yamal war super, aber auch Entdeckungen wie Cucurella oder auch Rodri hat ein tolles Turnier gespielt. Und ich glaube, da kann man jetzt nicht sagen, dass es an individueller Klasse gefehlt hat, überhaupt nicht, sondern das sind im Fußball oft eher so Wellenbewegungen. Also wir haben eben manche Phasen, wo es dann wahnsinnig dominante Superstars gibt. Gerade kommen wir ja aus dieser Ronaldo-Messi-Epoche. Und dann gibt es aber Phasen, und gerade die Spanier haben das ja auch schon mal vorgemacht mit der goldenen Generation, wo eher das Kollektiv zählt. Und das ist ja eigentlich ein sehr sympathischer Ansatz.
Herr Moritz, Frau Schwemmer hat Lamine Yamal angesprochen. Mit 16 Jahren der jüngste Spieler, der je bei einer EM oder WM gespielt hat. Dazu seit dem Halbfinale gegen Frankreich auch noch der jüngste Torschütze aller Zeiten. Erleben wir da die Geburt eines Superstars?
Ein bisschen früh, das vielleicht zu sagen, aber es spricht manches dafür. Mein 18-jähriger Sohn saß immer vor dem Fernseher mit mir und hat ihm ausgerufen, der ist erst 16, der ist erst 16. Er selber hat bei Uhlenhorst Hamburg keine großartige Fußballkarriere bisher hingelegt, aber das ist schon phänomenal. Das hat es immer gegeben, solche ganz Jungen, die vielversprechend waren. Man muss das sicherlich abwarten, da kann auch viel dazwischen kommen. Es gibt auch die ewigen Talente, die dann mal viel versprochen haben und dann wurde doch keine große Karriere drauf. Bei Yamal spricht, glaube ich, einiges dafür. Nein, weil die alternden Stars gerade angesprochen wurden, man hat ja mit denen auch ein bisschen Mitleid letztlich. Man sieht, wie sie sich abrackern, wie sie noch einmal, Ronaldo war, glaube ich, das super Beispiel dafür, wie man merkt, er will alles nochmal machen, er will alles in die Waagschale werfen, er will jeden Freistoß schießen, obwohl man weiß, aus einem Ronaldo-Freistoß kommt nie ein Tor zustande in den letzten Jahren.
Aber schön inszeniert.
Ja, wunderbar. Die Show war perfekt. Man hat dann, also bei mir geht es zumindest, ich habe da noch ein bisschen Mitleid, ich möchte nicht, dass diese Helden von einst jetzt so kläglich scheitern. Ich hätte mich auch wahnsinnig geärgert, wenn Manuel Neuer, der ja auch immer so viel Kritik abbekommen hat in den letzten Wochen, Monaten, wenn er jetzt schwer gepatzt hätte bei der deutschen Mannschaft. Das wäre mir auch nicht angenehm gewesen, weil man muss manchmal die Heiligen vom Sockel stürzen. Aber das ist bei Fußball immer etwas tragisch. Wer die Spieler 20 Jahre begleitet hat, der will das nicht. Ich mache mir aber keine großen Sorgen, dass da nicht, Frau Schwemmer hat es gerade gesagt, nicht nachrückende Teile sofort da sind. Das ist ja das Schöne bei solchen Turnieren auch, dass man Spieler, wenn man nicht sozusagen alle Ligen immer en Detail verfolgt, dass dann plötzlich Spieler aus dem Nichts kommen, die man vorher gar nicht gesehen hat. Ich frage meinen Sohn immer, kennst du den? Er kennt dann den im Zweifelsfall immer, diesen Spieler, und kann mir die Vereinsgeschichte erzählen. Das ist das Schöne, die Turniere bringen Stars hervor und plötzlich, wir haben es gestern gelesen, ist Nico Williams bei Barcelona gefragt, der wird jetzt einen Riesenvertrag bekommen, weil er 3-4 sehr ordentliche Spiele gemacht hat.
Mhm. Herr Schümer, stehen mit Spanien und England die beiden besten Teams im Finale?
Nee, das Finale war für mich Deutschland-Spanien, muss ich sagen. Und das hat auch im Grunde, ich habe die internationale Presse da auch immer nach und vor den Spielen verfolgt, haben das sehr viele Fußballexperten gesagt. Also ich stehe damit nicht vollkommen alleine. Was den Spielansatz und auch die Power und den Druck des Spiels anging, war das für viele Leute das Endspiel. Gerardo Seoane wurde von spanischen Medien interviewt und der hat gesagt, naja, danach kann jetzt nicht mehr so viel Tolles kommen. Und ein bisschen hat er ja recht behalten. Also England, Frau Schwemmer hat es ja gesagt, gesagt, mit Dusel und Elfmeterschießen, 0-0, Portugal, sowas alles. England hat mich also nicht gegen die Schweiz war es, hat mich nicht so überzeugt. Schade eigentlich, aber das ist bei so einem Turnier nun mal der berühmte Turnierbaum. Einer hat Pech und kommt in eine ganz schwere Gruppe. Kroatien wäre vielleicht auch sehr viel weitergekommen, wenn sie nicht in so einer schweren Gruppe gewesen wären. Das ist das Glück dabei. Und deswegen, der Fußball wird eben darum auch gemocht, weil er immer diese Zufalls- und Ungerechtigkeitselemente enthält. Da beharre ich drauf. Wenn der Fußball ganz gerecht wäre, würden die Leute, mit denen das Leben auch nicht immer gerecht umgegangen ist, ihn vielleicht gar nicht so bewundern.
Mhm. Trotzdem, Frau Schwärmer, die deutsche Mannschaft, die hatte die Spanier an den Rand einer Niederlage gebracht. Wie sehr schmerzt dieser verpasste Sieg?
Ich fand es schon schmerzhaft während des Spiels, weil man sich irgendwie in dieses Spiel wahnsinnig reingelebt hat, eben weil es so dramatisch war. Wirtz hat ja in der 89. getroffen und dann der spanische Treffer kam in der 119., glaube ich. Also es war wahnsinnig dramatisch, es war wahnsinnig knapp. Am Ende fand ich es aber verdient. Also ich glaube, Spanien ist den Tick besser gewesen, Spanien ist den Tick reifer gewesen und das geht schon in Ordnung so.
Was, glaube ich, schwierig ist, dann, das hat mich auch etwas verwundert, weil ich das in der Form auch selten erlebt habe, dass sozusagen das Stichwort Gerechtigkeit fiel gerade, dass man auch viel heftiger diskutiert hat über Fehlentscheidungen, vermeintliche Fehlentscheidungen. Wohlgemerkt, es gab ja diese Petition, eine sehr lustige, natürlich völlig alberne Idee, das Spiel müsse wiederholt werden.
Über 400.000 Menschen haben das
unterzeichnet. Völlig verrückt. Das ist ein netter Spaß, das hätte die Titanic sich ausdenken können, dass hier plötzlich eine vermeintliche Fehlentscheidung. Ich war selber lange Jahre Schiedsrichter und habe jetzt in den letzten Wochen viel im Vorfeld darüber diskutiert, über den VAR und jetzt diese Entscheidung von Schiedsrichter Taylor. Da gibt es wirklich Argumente dafür und Argumente dagegen, aber das jetzt sozusagen so zu einem Hass auszuwalzen, wir sind wegen einer Fehlentscheidung des Schiedsrichters ausgeschieden, das hat, glaube ich, merkwürdigerweise zugenommen. Es gab auch, muss man ganz klar sagen, Expertinnen und Experten, die das hat ja wahnsinnig zugenommen. Es gibt ja nur noch Experten im deutschen Fernsehen, die alles kommentieren, ganz grauenvoll. Da gab es welche wie Michael Ballack, die dann Äußerungen getan haben, wo man sich wundern musste, hat der Mann jemals Fußball gespielt? Kann der nicht versuchen, eine Schiedsrichterentscheidung differenziert zu sehen? Also diese Empörung über solche vermeintlichen Fehler, es gab auch tatsächliche Fehler, da wollen wir gar nicht drum herum reden, das hat deutlich zugenommen und die Leute kommen mit diesen Ungerechtigkeiten offensichtlich schlechter zurecht als früher.
Der holländische Trainer,
ich fand es auch peinlich, also muss ich ganz kurz sagen, auch diese Kukureja-Ausfeiferei, das war doch so blamabel, dieses schlechte Verlierertum, Wahnsinn.
Der niederländische Trainer Koeman, heute Morgen noch nach der Niederlage, alles voll, ist alles ungerecht, wir sind betrogen worden. Das ist natürlich vielleicht auch, um abzulenken von eigenen Schwächen, das ist natürlich auch ein Zeichen der Verwöhntheit. Vielleicht müssen wir uns da auch alle selber fragen.
Und es war ein glasklarer Elfmeter.
Ja, natürlich war das
ein glasklarer Elfmeter. Ich verstehe, da habe ich heute Morgen mir die Augen gerieben. Ich dachte, ich hätte vielleicht gestern ein Glas Rotwein zu viel beim Spiel getrunken und hätte die Entscheidung nicht richtig wahrgenommen. Das war ein grobes Foul an Harry Kane. Ja. Eine interessante Konstellation, weil er schon geschossen hatte. Aber es war natürlich ein völlig klarer Elfmeter und Schiedsrichter Zweier hat das völlig korrekt mit seinem Videoassistenten geklärt. Da wundert man sich auch schon, auch wie Trainer, Koeman war ja selbst ein guter Spieler, wie da sozusagen Meinungen geäußert werden, die ganz fatal letztlich sind.
Das ist dann natürlich auch das Problem, dass die Diskurse alles immer mehr überwölben. Mehr wird über die Pressekonferenz nach dem Spiel geredet als über das Spiel. Ja. Mehr wird über irgendwelche Aussagen von Funktionären geredet als über Schüsse von Spielern. Das ist dann natürlich auch der medialen Überversorgung geschuldet. Da müssen sich die Medien vielleicht selber auch fragen, ob sie das nicht, Sie haben es ja gerade angesprochen, Herr Moritz, die ganzen Experten, das ganze Gesabbel, ob das nicht vielleicht eine Nummer zu groß ist.
Hm. Frau Schwärmer, jetzt hat Julian Nagelsmann seit 10 Monaten Bundestrainer den Schmerz über das Ausscheiden gleich umgeleitet in die Zukunft. Er hat gesagt, dass man 2 Jahre warten muss, dass man Weltmeister wird, das tut weh. Ist das mehr als Trotz?
Ich finde das völliger Blödsinn. Die Aussage. Ich weiß auch nicht ganz, was er sich dadurch erhofft hat. Es ist natürlich wahnsinnig groß durch die Medien gegangen dann. Aber ich glaube nicht, dass man mit dem Team in 2 Jahren Weltmeister wird. Zumal das eine wahnsinnig aufgeblähte WM ist, wo irrsinnig viel Konkurrenz da ist und wo sich überhaupt niemand vorher hinstellen kann und sagen kann, wir werden Weltmeister. Aber wir sind bei dieser Europameisterschaft angetreten mit dem ältesten Team der EM. Das heißt, wahnsinnig viele Spieler gehen erstmal weg. Und wenn man jetzt von Musiala und Wirtz mal wegguckt, dann ist da auch nicht so furchtbar viel an Weltklasse, was nachkommt. Und da wäre ich sehr bescheiden erstmal. Also
ich würde sagen, die müssen sich erstmal qualifizieren.
Ja.
Das könnte man ja auch mal sagen.
Nein, es war aber schon natürlich, ich gebe Ihnen völlig recht, man sollte jetzt da nicht von einem potenziellen Weltmeistertitel träumen. Aber ich glaube, Julian Nagelsmann, wenn man sich ansieht, was er geleistet hat, seitdem er im Amt ist, das ist nicht wenig. Wie er sozusagen auch diese Tristesse umgewandelt hat in eine ansehnliche Spielweise, wie er Spieler berufen hat, die vorher gar nicht damit gerechnet haben, dass sie jemals berufen werden, wie er David Raum, einen Spieler Mittelstädt, aus dem Nichts geholt hat. Das war bemerkenswert, das hat die Stimmung verbessert. Und ich bin sicher, wir werden uns wundern, wie die nächsten Aufgebote der deutschen Mannschaft, also manche Spieler scheiden ja aus. Thomas Müller hat ja auch seinen Abschied jetzt erklärt. Da wird Nagelsmann für Überraschungen sorgen. Ob das dann reicht in der Breite, ob die Spieler stark genug sind, die er dann beruft, das wird sich weisen. Da würde ich auch keine Wunder erwarten. Aber wichtig ist erstmal, dass Deutschland mit einem doch vergleichsweise erfrischenden Fußball aufgetrumpft hat und dass man auf diesem Boden aufbauen kann. Ich weiß noch genau, vor 1-2 Jahren war die Diskussion in Deutschland eine ganz andere. Da sahen wir uns sozusagen untergehen.
Ja, man muss aber auch dazu sagen, glaube ich, dass Deutschland die letzten 4 Jahre einfach unter Niveau gespielt hat mit dem Kader, den sie zur Verfügung hatten. Also der Kader war nie so schlecht, wie gerade die letzten beiden Weltmeisterschaften ausgesehen haben. Und von daher finde ich es auch nicht so überraschend, dass man mit dem Kader dann mit ansehnlichem Fußball in eine EM-Viertelfinale kommen kann.
Endlich mal ein guter Trainer, das würde ich auch sagen. Der entscheidende Personalie war der Trainer Nagelsmann. Das wird sich Uli Hoeneß vielleicht noch fragen, warum er den bei Bayern München rausgeworfen hat. Sie hätten ihn ja auch gerne wiedergeholt, aber der hat genug gesehen und bleibt jetzt lieber beim DFB. Also Nagelsmann war eigentlich die entscheidende Figur. Der hat Toni Kroos überredet, nochmal wiederzukommen. Danach hätte er eigentlich, glaube ich, alles vom Assistenztrainer übernehmen können. Besser konnte es dann schon nicht mehr laufen. Das war schon, aber er hat natürlich noch viel mehr gemacht. Aber ich habe das immer scherzhaft gesagt. Nagelsmann war eigentlich die positive Überraschung und das beim DFB bleibt, kann man doch sagen, ist ein Versprechen auf die Zukunft, dass die Deutschen dann immer unter dem Weltmeister nicht tun wollen, ist vielleicht eine schlechte nationale
Angewohnheit. Das Beckenbauer-Syndrom.
Ja, genau, das Beckenbauer-Syndrom, nennen wir es mal so, sehr gut.
Frau Schwemmer, jetzt wollen wir aber noch mal kurz über die Spieler reden. Also von Toni Kroos wissen wir, der kommt nicht wieder. Von Thomas Müller wissen wir, der kommt nicht wieder. Zwei Namen sind noch offen, Ilkay Gündoğan und Manuel Neuer. Große Fragezeichen. Was würden Sie sich wünschen? Sollten die auch ihre DFB-Karriere beenden oder doch weitermachen?
Ich glaube, für Neuer wäre es mal an der Zeit, jetzt einen Schlussstrich zu ziehen, meinem Gefühl nach. Es hat mich total gefreut, dass er jetzt bei dem Turnier so gut gehalten hat, entgegen dieser etwas populistischen Unkenrufe. Aber ich glaube, das war ein guter Schlusspunkt jetzt für ihn. Ich glaube, es wäre sinnvoll, da mit einem jungen Torhüter neu anzufangen. Bei Gündoğan könnte ich mir eher vorstellen, dass er vielleicht noch ein bisschen weitermacht. Aber das werden wir sehen. Es ist ja auch vielleicht ganz gut für das DFB-Team, wenn nicht zu viele Spieler gleichzeitig rausbrechen. Also wenn man ein gewisses altes Gerüst hat, gerade auch in der Offensive, auf dem man aufbauen kann, das fände ich eine gute Entscheidung.
Ich glaube, bei Gündoğan kommt ja hinzu, der war ja immer als großer Fußballer auf dem europäischen Markt angesehen bis dort hinaus und hat dann in der Nationalmannschaft oft dürftige Leistungen gebracht, wo man sich gewundert hat, warum schafft er im Verein etwas, was er in der Nationalelf nicht leistet. Und dafür hat er ein sehr gutes Turnier gespielt. Man hat das Gefühl, er war ganz anders eingebunden. Das fände ich fast schade, wenn er aufhören würde. Was die Torhüterposition angeht, da hat ja Deutschland seit vielen, vielen Jahren, ja Jahrzehnten das Glück, im Gegensatz zur englischen Nationalmannschaft, dass man immer eine große Auswahl an sehr guten Torhütern hatte. Also wenn Manuel Neuer, was ich auch richtig fände, jetzt sagt, ich konzentriere mich auf Bayern München, bis mich Herr Nübel ablöst im Tor der Bayern irgendwann mal, da haben wir mit Herr Stegen, mit anderen Torhütern, glaube ich, überhaupt kein Problem, diese Position adäquat zu besetzen. Und Herr Stegen hat es sich auch ordentlich verdient, Nationaltorhüter nicht nur als Ersatz zu sein.
Herr Schümer, bleibt am Schluss die Frage, wer setzt sich am Sonntag durch? Wer holt den Titel? Was glauben Sie?
Also wenn Spanien das nicht gewinnt, dann ist ganz viel schiefgelaufen, finde ich. Die haben mich so überzeugt und auch ihr Selbstbewusstsein, ihr Auftreten. Ich bin jetzt auch hier in Baden-Baden immer mal wieder spanischen Reisegruppen begegnet mit Fahnen. Die haben also wahrscheinlich vom Südwestraum, haben die hier Quartier genommen, weil die auch in Stuttgart Spiele hatten. Und die sind sowas von, das wäre eine kalte Dusche. Auch für den Sport wäre es schade. Da müsste England schon sehr, sehr über sich hinauswachsen, um mich zu überzeugen, dass sie es verdient hätten. Spanien hat ein tolles Spiel nach dem anderen hingelegt und ich hoffe, dass hat diese Jugendkraft, hat diese Kreativität. Also ich drücke denen sehr, sehr die Daumen und es würde mich riesig wundern, wenn sie es nicht hinkriegen würden.
Frau Schwemmer?
Ich drücke auch Spanien die Daumen, habe ich ja eben schon gesagt. Ich habe ein bisschen ein ungutes Gefühl, weil England sich mit so wahnsinnig viel Glück durchgemauschelt hat und weil sie aber auch immer wieder natürlich die individuelle Klasse hatten von diesen hochbezahlten Stars, die sie dann gerettet hat. Ich sage auch mal einen Sieg für Spanien voraus, aber ich habe ein ungutes Bauchgefühl. Ich hoffe, es stimmt nicht.
Herr Moritz, hätte England nicht mal einen Titel verdient?
Nein. Das kann man, glaube ich, klar und eindeutig sagen. Also ich sehe zwar durchaus bei Spanien, ich sehe das nicht ganz so wieder. Nicht alle Spiele waren gleich berauscht. Gegen Frankreich hat die Mannschaft mehr gewackelt, als ich es eigentlich gedacht habe. Da haben sie verdient gewonnen, gar keine Frage. Aber es war nicht so gut wie die Spiele davor. Bei England, ich habe es vorhin gesagt, die haben jetzt einmal ein ordentliches Spiel abgelegt. Es wäre fatal, wenn England jetzt den Titel gewinnen würde. Das möchte ich gar nicht erleben, diese Reaktionen darauf. Die sollen glücklich sein, dass sie ins Endspiel gekommen ist und sie werden damit 3-1 verlieren.
Tore, Party, Politik, was bleibt von der Fußball-EM? Darum ging es in diesem Forum bei SWR Kultur mit dabei. Die Journalisten Alina Schwärmer von der Taz und Dirk Schümer von der Welt. Außerdem Rainer Moritz, er leitet das Literaturhaus in Hamburg. Ich bin Michael Riesel, sage danke fürs Zuhören und bis bald.